Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Heute sprechen wir über Cyberkriminalität und was wir selbst tun können, um ihr nicht zum Opfer zu fallen. Ich wünsche Ihnen eine interessante und informative Folge und viel Spaß beim Zuhören.
Cyberangriff auf die TH Aschaffenburg. Das ist heute die Überschrift vom Aufmacher auf der ersten Seite des Mein Echo. Die Homepage und die Telefonanlage der Hochschule waren gestern zeitweise nicht zu erreichen. Online-Lehre war nicht möglich, jetzt ermittelt die Kripo. Dieser Zwischenfall ist ein ganz konkretes Beispiel für die Gefahren, die im Netz warten. Die Technik ist Angriffen ausgesetzt und dabei kann hoher Schaden entstehen. Natürlich müssen wir hier im Podcast Lebensgeschichten der Digitalisierung auch über diese Schattenseiten des Internets sprechen. Heute soll es deshalb um Cyberkriminalität, um digitale Polizeiarbeit und um die Aktivitäten von Hackern gehen. Die Stadt Aschaffenburg und das Stadt- und Stiftsarchiv haben dafür 4 Experten eingeladen, die ich gerne zu Beginn dieser Runde kurz begrüßen würde. Mein Name ist Moni Münch, ich bin Online-Redakteurin bei Mein Echo. Und neben mir sitzt Markus Schlemmer, Chef der Aschaffenburger Kriminalpolizei. Herr Schlemmer, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
Ja, danke für die Einladung, Frau Münch.
In unserer Runde begrüße ich außerdem Softwareentwickler Andreas Frisch, den manche vielleicht auch als Repair-Fox kennen, weil er im Fernsehen oder im Repair-Café gerne mal Dinge repariert. Heute vertreten Sie aber den Aschaffenburger Makerspace Schaffenburg e.V. Herzlich willkommen, Herr Frisch.
Hallo, guten Tag.
Am Tisch haben wir auch Markus Stein vom Amt für IT und Digitalstrategie der Stadt Aschaffenburg. Hallo, Herr Stein.
Hallo, guten Tag, danke.
Der vierte im Bunde ist Christian Weide, CEO bei der Firma Operators Business Technology Consulting in Wächtersbach. Herzlich willkommen, Herr Weide.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die Gesprächsrunde.
Bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen, würde ich gerne Sie alle und Ihren Bezug zum Thema noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und vielleicht fangen wir da gerade mal bei Ihnen an, Herr Weide. Was ist denn Ihr beruflicher Aufgabenbereich und in welcher Form kommen Sie mit Cybercrime in Berührung?
Kann ich gerne machen. Also mein Aufgabenbereich ist es, meine Kunden im Bereich der SAP-Sicherheit zu beraten und IT-Systeme besser zu schützen. Wir arbeiten mit unseren Kunden eng zusammen, um das bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, um zum Beispiel die im System verfügbaren Benutzeridentitäten bestmöglich vor Missbrauch zu schützen. Und wir arbeiten auch mit anderen Unternehmen im Bereich der Prävention vor Cyberkriminalität zusammen. Das heißt, über Unternehmensgrenzen hinweg einen Austausch hinsichtlich der Prävention, über das Bewusstsein, dass auch, wenn ich etwas nicht sehe, ist es dennoch vorhanden und schwingt bei meiner täglichen Arbeit mit.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, Sie arbeiten mit anderen Firmen zusammen oder Sie sind Dienstleister auch für andere Firmen?
Genau, also man könnte es auch anders formulieren. Wir sind ein hochspezialisiertes Unternehmen im Bereich SAP-Sicherheit und werden dort auch immer öfters oder des Öfteren kann man formulieren mit Cyberkriminalität konfrontiert. Das heißt, Verschlüsselung von Systemen. Warum ist das passiert? Woher kommt es am Ende des Tages? Und da haben wir gewissermaßen 2 Standbeine. Das eine ist, wie gesagt, die SAP-Sicherheit, unsere Kunden zu beraten. Was kann man besser machen? Bis hin zu über unser, nennen wir es Unternehmensnetzwerk hinweg, wo wir auch mit BKA, BSI zusammenarbeiten, entsprechend Präventionsmaßnahmen zu stärken und auch versuchen, hier eine Awareness zu schaffen.
Okay, da hören wir jetzt wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch einiges drüber. Aber zunächst würde ich mich gerne nochmal an Sie wenden, Herr Schlemmer. Wie viel Prozent der Kripo-Arbeit macht denn der Bereich Cyberkriminalität inzwischen aus?
Wenn man die Cyberkriminalität an sich sieht, ist es, sage ich mal, ein Prozentanteil von vielleicht 40%. Aber wenn man darüber hinaus nochmal schaut, wo haben wir denn noch mit Cyberkomponenten zu tun, kann ich eigentlich sagen, dass unser Polizeiberuf mittlerweile fast zu 100% digital unterwegs ist. Es gibt mittlerweile keine Tat, bei der nicht irgendein Handy mitbenutzt wurde, bei der nicht irgendein Internet mitbenutzt wurde, bei der nicht digitale Spuren hinterlassen wurden. Und auch unsere Arbeit an sich, die Administration, digitale Fotografie, digitales Digitieren, alles mittlerweile eigentlich schon digital unterwegs.
wie in so vielen Berufen, aber bei Ihnen kommt halt nochmal diese spezielle Komponente der Kriminalität, die wirklich nur durch das Netz entstanden ist, dazu, denke ich. Ne?
Richtig, genau. Das ist einmal die Cyberkriminalität im engeren Sinne, die also wirklich Computersysteme angreift. Und dann gibt es aber noch die Cyberkriminalität, wo Tatmittel Internet ist. Also hier hat einen großen Anteil. Und wir müssen uns natürlich darauf einstellen.
Daran anschließend, Herr Stein, war eigentlich die Stadt Aschaffenburg auch schon mal solchen Angriffen ausgesetzt?
Ja, sogar schon mehrfach. Der Schaden hat sich allerdings die meiste Zeit relativ stark eingrenzen lassen durch die ganzen Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Ich habe mal rausgesucht, was der erste Vorfall war, der mir in Erinnerung ist zu einem Cyberangriff auf die Stadt Aschaffenburg, ist fast das Gleiche, wie jetzt bei der TH passiert war. Das war ein Angriff auf die Website der Stadt Aschaffenburg im Jahr 2007, wo die dann auch gehackt wurde. Das war ein sogenanntes Defacement. Da hat einfach jemand die Seite übernommen und andere Inhalte da reingestellt. Da ist eigentlich außer einem Reputationsschaden kein größerer Schaden entstanden. Wir sind auch schon Opfer von Verschlüsselungstrojaner geworden und haben dann immer mit Polizei, Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also Bayern ist das erste Bundesland, das seit 2017 eine eigene Landesbehörde für die IT-Sicherheit hat, mit denen zusammengearbeitet. Hatten es allerdings nicht geschafft, die Ursachen rauszufinden, wie die Angreifer dann tatsächlich reingekommen sind, weil die Logfiles natürlich auch verschlüsselt waren. Und wir arbeiten halt immer dran, einen Schritt vor den Angreifern zu sein, wobei hundertprozentige Sicherheit werden wir nie erreichen. Wir müssen immer damit rechnen, dass Cyberangriffe auch auf die Stadt Aschaffenburg mal erfolgreich sein werden, müssen dann halt gewappnet sein, wie man mit einem ordentlichen Backup-System und wieder Anlaufpläne, Notfallpläne das System dann wieder möglichst schnell zum Laufen bringen.
Und Sie sind derjenige, der dann dafür zuständig ist, dass das auch funktioniert?
Ich alleine nicht. Allerdings bin ich der bestellte Informationssicherheitsbeauftragte der Stadt Aschaffenburg. Und die eigentliche Arbeit müssen dann die Administratoren leisten, die dann die Systeme wieder in Gang setzen müssen, in Zusammenarbeit mit Forensikern, mit dem LSI oder dann auch verschiedenen anderen Dienstleistern, weil das kann man dann aufgrund der Komplexität, gerade in der Zeit, in der es dann wieder in Betrieb gehen muss, damit der Schaden zeitlich zumindest eingegrenzt werden kann, nicht mehr allein von unserem Personal gemacht werden kann.
Jetzt sind schon einige Begriffe gefallen, Logfiles, Defacement. Herr Frisch, Ihnen sagen diese Worte wahrscheinlich mehr als mir. Aber Sie sind Softwareentwickler, aber ich würde Sie gerne fragen, Sie sind hier als Vertreter eines Makerspaces. Was ist eigentlich ein Makerspace? Und ich habe auch gleich noch eine Frage. Treffen sich da jetzt nur Hacker und würden Sie sich selbst auch als Hacker, als Freizeithacker vielleicht bezeichnen?
Ja, nee, also ein Makerspace ist eigentlich nur ein Umfeld, in dem technikbegeisterten Menschen die Möglichkeit zur gemeinsamen Umsetzung von kreativen Ideen gegeben wird. Und wenn es das ist, was wir Hacken nennen, dann wäre ich in dem Sinne wohl ein Freizeithacker, ja.
Da müssen wir, glaube ich, noch mal genauer drüber sprechen später, was denn jetzt gutes und schlechtes Hacken ist und ob es da Unterschiede gibt. Ich denke schon, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben. Aber bevor wir weiter über Hacker sprechen, sollten wir vielleicht konkreter festlegen, was wir eigentlich meinen, wenn wir über Gefahren im Netz reden. Also wir haben jetzt schon ganz viele verschiedene Aspekte gehört. Vielleicht versuchen wir einfach mal zusammen aufzuzählen, welche Arten von Internetkriminalität es gibt. Ich denke mal, da kann jeder hier am Tisch was beisteuern. Herr Schlimmer, ich wende mich zuerst an Sie, weil es ist Ihr Job.
Ja, da kann man, grundlegend kann man ja sagen, die Bürger müssen überlegen, wie hoch ist die Gefahr, dass ich Opfer einer Straftat werde. Ich sage mal einer analogen Straftat, eines Raubüberfalls, eines Einbruchs und, und. Mittlerweile müssen wir aber wirklich sagen, jede Straftat kann mittlerweile auch übers Netz begangen werden. Das sind Beleidigungen, das sind Verhetzungen, das sind natürlich Diebstähle, Vermögensdelikte, das sind Datendiebstähle, Identitätsdiebstähle. Also all die Taten, die uns auf der Straße begegnen können, können rein theoretisch auch im Netz stattfinden. Insofern kann ich die Gefahr eigentlich ganz pauschal beantworten, dass die Gefahr im Netz genauso groß ist wie in der öffentlichen Umgebung. Wobei da natürlich im Internet dazu kommt, dass die Sozialkontrolle fehlt. Man kann anonym unterwegs sein und man ist unbeobachtet unterwegs. Ja, auf der Straße haben wir ja Gott sei Dank noch wachsame Nachbarn, die doch einmal die Polizei rufen. Wir werden in diesem Fall dann nur meistens gerufen, wenn der Schaden eingetreten ist.
Und ein Unterschied, der mir jetzt in den Kopf kommen würde, wenn ich hier auf die Straße gehe, ist vielleicht ein Krimineller unterwegs, der in meiner unmittelbaren Nähe ist. Wenn ich ins Netz gehe, kann ich im Endeffekt der ganzen Welt begegnen.
Ja, ich würde eher sagen umgekehrt. Der Täter begegnet hier nur einem Opfer und wird sich dem Opfer bemächtigen, während er im Internet eigentlich eine Vielzahl an Opfern vor sich hat, die er mit einem Mausklick eigentlich bedrohen oder bestehlen kann.
Und weitere Gefahren, die im Netz unterwegs sind, uns begegnen können, also verschlüsselte Homepages, hatten Sie jetzt schon genannt, Herr Stein. Oder ich stelle mir auch vor, dass vielleicht unsere gesamte Versorgungssicherheit auch betroffen ist. Ich habe in der Zeitung gelesen, ein Supermarkt gehackt, plötzlich werden keine Lebensmittel mehr geliefert. Also solche Dinge können ja auch passieren.
Also wenn Sie sich vorstellen, wie sehr unser Leben schon digital geworden ist, umso mehr können Sie sich gewiss sein, dass der Täter immer wieder darauf zugreifen wird. Also das sind eben, wenn die Lieferketten abhängig sind von Internetbestellungen und Datenbanken und die dann plötzlich nicht mehr funktionieren, dann funktioniert es nicht. Wer ist denn ehrlich von uns und hat wirklich noch ein analoges Backup in seinem Schubfach und sagt, okay, wenn mir heute das Internet ausfällt oder wenn mir heute der Computer ausfällt, kein Problem, ich ziehe mein Auftragsbuch und mache weiter so. Das wird keiner haben. Insofern ist das natürlich eine immense Auswirkung auf unsere Bevölkerung. Hinzu kommt natürlich auch die Nutzer des Internets. Und da haben wir momentan auch sehr unsere Kinder und Jugendlichen im Visier, die damit zwar groß geworden sind, aber so richtig umgehen, lernen, haben sie noch nicht. Also da müssen wir auch immer wieder sensibilisieren, dass nicht vergessen wird, was ich im Internet teile oder ins Internet gebe, bleibt auch im Internet. Das ist schwierig, das dort wieder loszuwerden.
Mhm. Herr Frisch, Sie sind ja nun derjenige am Tisch, der vielleicht am meisten den allgemeinen Blick hat. Wo sehen Sie denn die größte Gefahr? Ist das eher die Ebene des Privatnutzers, die Ebene der Firmen, die Ebene der Kommune oder des Staates? Wo sind die Gefahren im Internet am größten?
Ja, die Gefahr allgemein ist, dass eben sehr sorglos umgegangen wird. Es werden von Privatseite Dinge installiert, von denen man nicht versteht, was sie tun und was die vielleicht für Lücken öffnen. Es wird auf Behördenseite und in Firmen mit sehr komplexer Software gearbeitet und Systemen, von denen man nicht weiß, was die für Lücken irgendwo haben können. Und das ist eben unglaublich, eine unglaublich schwierige Aufgabe, das Ganze sicher zu bekommen.
Herr Schlemmer, wie würden Sie das sehen?
Die Zielrichtung des Täters ist in allen drei Ebenen eine andere. Ich habe natürlich in der Windwirtschaft bei den Unternehmen, hat der Täter natürlich meistens ein Opfer im Visier, in der Hoffnung, da viel Geld für sich zu generieren. Im Bereich des Privatbürgers hat er natürlich viele Opfer. Da hat er es aber auch einfacher, weil, wie der Herr Frisch schon gesagt hat, es ist teilweise ein unbedarfter Umgang damit. Was installiere ich mir? Man ist ja auch überfordert. Da kommt ja jeden Tag, kommen zahlreiche E-Mails mit irgendwelchen Aktualisierungen. Man ist unsicher. Und dann hat der Täter eher da die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Also es kommt immer auf die Zielrichtung des Täters drauf an. Mhm. Ja, wenn er sagt, okay, ich möchte viel Geld generieren, dann ist eher das Unternehmen gefährdet, möchte aber massenweise vielleicht kleinere Beträge generieren oder Opfer angreifen, dann ist der Privatbürger dann eben das Ziel. Und dann kommen natürlich die Behörden noch dazu. Wird natürlich auch immer wieder angegriffen, um einfach den Staat irgendwo entweder vorzuführen oder ihn handlungsunfähig zu machen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage auch an Sie, Herr Stein. Sie haben uns vorhin gesagt, dass die Homepage der Stadt Aschaffenburg 2007, glaube ich, da stand dann was anderes drauf. Das ist ja jetzt noch nichts, was mich als Bürger besonders betrifft. Vielleicht, was ist denn aus Ihrer Sicht das Schlimmste, was passieren kann, wenn jetzt die Stadt zum Beispiel angegriffen würde?
Ja, bei der Stadt gibt es ja ziemlich viele Dienststellen, die auch recht kritische Daten verarbeiten. Zum Beispiel im Jugendamt, wenn es da im Bereich Kindesmisshandlung, Kindeswohlgefährdung gibt, wenn da Daten abfließen, wenn irgendjemand verdächtigt ist, ist vielleicht gar nichts dran. Aber wenn das dann an die Öffentlichkeit kommt, wird der arme Kerl, der eigentlich gar nichts gemacht hat, nur verdächtigt war, seines Lebens nicht mehr froh. Dann haben wir Systeme wie die integrierte Leitstelle, die für den Notruf zuständig ist. Wenn da die Telefonanlage und die Systeme hinten dran kompromittiert sind, sind dann auch ganz schnell Menschenleben gefährdet. Und so gibt es noch einige andere Bereiche, Klärwerk.
Wenn, Strom vielleicht?
Ja, das ist zwar jetzt nicht direkt bei uns, ist bei den Stadtwerken, ist aber dann ähnlich, wenn die Versorgungssicherheit halt nicht mehr gewährleistet ist, wenn es dann massive Stromausfälle gibt, kein Gas, kein Wasser mehr geliefert werden kann, weil die Systeme da eben betroffen sind, dann sind das die Szenarien, wo es die größten Schäden gibt. Und heutzutage gibt es da eigentlich aus meiner Sicht keine richtigen Pläne mehr, wenn die Technik weg ist, wie man das dann noch mit analogen Mitteln handeln kann. Ich kann mich erinnern, 2000 gab es die Angst vor dem Millennium-Bug. Damals hatten wir noch riesen Notfallpläne, Vorsorgemaßnahmen. Ich kann mich noch erinnern, da war am 1. Januar das halbe Rathaus besetzt. Die haben dann getestet, ob noch alles funktioniert. Das war dann eigentlich, hat sich recht schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab eigentlich keinen Millennium-Bug. Aber mittlerweile gibt es viel mehr Bedrohungen, weil viel mehr mit der Informationstechnologie gearbeitet wird. Und es ist so umfangreich, dass es da gar keine Notfallpläne mehr in dem Umfang gibt. Wenn da jetzt ein größerer Ausfall stadtweit auftreten würde, dann wären wir erst mal aufgeschmissen.
Wer ist denn dafür zuständig, da für gewissen Schutz zu sorgen? Also ist es nur die Stadt oder ist es auch der Staat, vielleicht sogar die Polizei?
Also die Behörden sind alle verpflichtet, Informationssicherheitskonzepte aufzustellen. Und da gehören halt auch so Bausteine wie Notfallpläne, wieder Anlaufpläne, Betriebshandbücher mit dazu. Da ist jede Behörde selbst zuständig. Es gibt aber dann Unterstützungen für Kommunen, auch wieder durch das LSI, zum einen beratend, zum anderen aber auch dann, wenn der Fall mal eingetreten ist, dass sie unterstützen, die Geschichte wieder zum Laufen zu bekommen.
Ich muss Sie kurz unterbrechen. Was ist das LSI?
Das LSI ist das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Auf Landesebene ist das Gegenstück zum BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder Technologie, glaube ich.
Ich könnte mir vorstellen, dass man als Kommune, ich meine, man hat nur einen begrenzten Mitarbeiterstamm, dass man da sehr großen Aufgaben gegenübersteht.
Ja, das stimmt so. Und da fehlt mir auch noch ein bisschen die Vernetzung, weil die meisten Kreisverwaltungsbehörden, kreisfreie Städte oder Landratsämter haben ja die gleichen Aufgaben. Viele nutzen auch gleiche oder vergleichbare Systeme. Es muss aber jeder das Rad für sich neu erfinden. Da ist aber mittlerweile ein Umbruch. Es gibt da auch Netzwerke, dass man sich interkommunal austauscht, damit nicht jeder die Arbeit selbst nochmal von Null machen muss, sondern dass man da auch beste Vorangehensweisen von anderen übernimmt und da ein bisschen weniger Arbeit hat, weil ansonsten kann das eigentlich keiner mehr komplett erfüllen.
Herr Schlemmer, wie sehen Sie das?
Ich sehe es genauso und ich sehe uns als Polizei aber natürlich auch in der Pflicht, hier einzuwirken. Zum einen sollten wir natürlich den Täter das Handwerk legen, was uns aber im Bereich der Cyberkriminalität leider nur zu momentan 35% gelingt. Also sind doch einige noch unterwegs, insbesondere wenn man dann noch eine Dunkelziffer mit hinzurechnet. Aber wir müssen natürlich auch beraten. Wenn uns neue Phänomene auffallen, dann würden wir natürlich auch automatisch auf die einzelnen Behörden zugehen oder auf die potenziellen Opfer, würden darüber informieren. BSI und LSI leisten großartige Arbeit, auch da muss man sich eben vernetzen. Aber genau wie der Herr Stein sagt, es wäre hilfreich, wenn sich die Kommunen noch untereinander versetzen, untereinander austauschen. Bei der Kommune ist es vielleicht jetzt nicht so, aber ich habe so manche Unternehmen gesehen, die einen Sicherheitsbeauftragten haben. Der wurde eben, sage ich mal, fast schon despektierlich in der Kaffeerunde rausgesucht. Du hast doch einen Computer daheim, da mach doch du das. Kümmer du dich um die Sicherheit unserer Daten. Das geht natürlich nicht. Da muss man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, einen nehmen, der ein bisschen Ahnung von der Sache hat und nicht nur ein bisschen Ahnung hat von der Sache, sondern wenn es geht, wirklich große Ahnung hat.
Herr Weide, da können Sie wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, ne?
Ein Lied gewissermaßen nicht, aber meine Erfahrung zeigt, dass genau diese Diskrepanz zwischen was ist denn aktuell gerade im sogenannten Äther, im Internet unterwegs, was sind die Herausforderungen, was kann mich als nächstes treffen, da habe ich natürlich die Herausforderung, das einmal sprichwörtlich im Auge zu behalten, auf der anderen Seite natürlich auch entsprechende Gegenmaßnahmen parallel zu erkennen, zu wissen, was kann ich dagegen tun, wenn es passiert. Im Umkehrschluss natürlich, wie auch gerade erwähnt wurde, ich brauche natürlich auch ein breit gefächertes Wissen über die Thematik und auch eine entsprechende Ausbildung. Und da fängt es natürlich auch wiederum an, genau diesen Ausbildungsberuf am Ende des Tages, wie von mir ist jetzt richtig, im Prinzip dieses Ausbildungsfeld so zu gestalten, dass ich wirklich breit gefächert bin. Im Ausbildungsberuf zählt natürlich auch eine entsprechende Vorbildung und auch eine entsprechende breites Wissen über Methoden und das zu finden in der freien Wirtschaft, aber auch für Kommunen ist natürlich äußerst schwierig und damit natürlich auch schwer umzusetzen am Ende des Tages.
Herr Stein, an dem Punkt vielleicht gerade noch mal an Sie die Frage, wie schützt sich denn die Stadt Aschaffenburg konkret vor Angriffen und wie viele Menschen sind bei Ihnen dafür zuständig?
Ja, wir sind dabei, unser Informationssicherheitskonzept regelmäßig zu erweitern. Wir machen das auf Grundlage von ISIS 12. Das steht für Informationssicherheit in 12 Schritten. Das ist eine Teilmenge von dem sehr umfangreichen Grundschutzkatalog des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie. Das ist damals mit einem Gutachten vom Fraunhofer-Institut überprüft worden, dass es für Kommunen bis zu unserer Größenordnung noch geeignet ist, um ein ausreichendes Sicherheitsniveau im Bereich der Informationstechnologie zu erreichen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen. Es fängt an mit einer Mitarbeitersensibilisierung, weil ein großer Schwachpunkt ist immer, man kann technisch nie hundertprozentig sicher sein. Der Mensch ist immer noch der Faktor, der da auch mitgenommen werden muss. Wir haben da angefangen mit einer Flyer-Kampagne, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal grundlegend informiert worden sind, flankiert von Intranet-Newslettern, Plakataktionen. Der nächste Step war dann eine Awareness-Kampagne mit gefakten Phishing-Mails. Wenn die Leute dann versehentlich auf den Link geklickt haben, sind sie dann auf einer Seite gelandet, wo gleich Schulungsvideos gezeigt wurden, wo sie hätten erkennen können, dass das eine gefakte E-Mail war und dass er eben nicht hätte draufklicken sollen. Das hat auch ganz gut einen Erfolg gebracht. Am Anfang war die Klickrate noch ziemlich hoch. Das ist über ein Jahr gelaufen. Jedes Quartal sind 3 solche Mails geschickt worden. Und am Ende der Kampagne war die Klickrate dann deutlich geringer. Allerdings, wenn so ein Angriff gut gemacht ist, reicht es, wenn einer klickt. Wenn das dann noch irgendein Nutzer mit privilegierten Zugriffsrechten ist,
der eben nicht nur auf seinen Bereich zugreifen darf. Das ist dann zwar auch schlimm, wenn von den Mitarbeitern die Dateien verschlüsselt werden, aber wenn es dann irgendein Administrator oder so wäre, der dann gerade mal mit einem Admin-Account mit Vollzugriffen auf fast alles unterwegs gewesen wäre, dann ist natürlich der Schaden viel größer. Deswegen ist es ganz wichtig, die Mitarbeiter da alle mitzunehmen. Und der zweite Step sind dann halt technische Maßnahmen, mehrstufiges Firewall-Konzept, mehrstufige Antivirensysteme. Dann wird das Netzwerk segmentiert, damit eben, wenn ein Bereich vom Netzwerk betroffen ist, es nicht auf die ganze Stadtverwaltung sich auswirkt. Und dann gibt es einen ganzen Katalog von verschiedenen Maßnahmen. Das würde jetzt deutlich den Rahmen sprengen, die alle aufzuführen. Aber da gibt es viele Sachen zu tun.
Es klingt jetzt auch, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, klingt nach IT-Sprech und Fachwissen. Aber diesen Faktor Mensch und die gefakten Phishing-Mails und so, darüber würde ich gerne später auch nochmal sprechen.
Zunächst würde es mich aber echt interessieren, noch genauer auf die Arbeit der Polizei im Zusammenhang mit Cyberkriminalität zu schauen. Herr Schlemmer, Sie haben vorhin von 35% Aufklärungsquote gesprochen und ich frage mich jetzt, ist das viel oder wenig im Vergleich?
Also der Polizeibeamte ist eigentlich nur dann zufrieden, wenn er alle Fälle aufklären kann, ist klar. Im Vergleich zu unserer durchschnittlichen Aufklärungsquote, die weit über 70% liegt, sind 35% wenig. Jetzt muss man aber, um das Ganze zu verstehen, auch wissen, dass dies nur die Fälle sind, die aufgeklärt wurden, die der Polizei auch bekannt wurden. Wir gehen davon aus, dass gerade im Bereich der Cyberkriminalität eine sehr hohe Dunkelziffer herrscht. Das heißt, Straftaten werden gar nicht angezeigt. Insofern erscheinen die 35% wirklich sehr, sehr gering. Zu gering aus meiner Sicht.
Was sind denn die häufigsten Straftaten, mit denen Sie konfrontiert sind?
Die häufigsten Straftaten, die drehen sich entweder um die Daten, die abgegriffen werden, verfälscht werden, oder um das finanzielle Geld. Meistens wollen die Täter beides. Am liebsten erst ihre Daten und dann damit versuchen, ein Konto zu eröffnen oder auf ihr Konto zuzugreifen oder eben ihren Computer zu verschlüsseln und dann von ihnen ein Lösegeld fordern, um die Entschlüsselung wieder zu aktivieren. Also im Großen und Ganzen sind die häufigsten Taten die Taten, wo es um Daten geht und um Geld.
Wenn Sie sagen Daten, dann habe ich so zwei Bilder im Kopf. Das eine ist, ich gehe auf eine Homepage und automatisch werden aus meinem Computer alle möglichen Daten gesaugt. Und das andere ist, ich gehe auf eine Homepage, auf der mir zum Beispiel verkauft wird, ich bin bei meiner Bank. Ich habe einen Fake-Link irgendwie aufgemacht und meine Bank fragt mich, meine vermeintliche Bank fragt mich, kannst du uns bitte noch mal deine Kontodaten eingeben, weil wir haben irgendeinen Grund, warum du das jetzt machen musst. Was ist denn der Datenklau, von dem Sie sprechen?
Frau Münch, genau die zweite Variante, die Sie ansprechen, das ist die häufigste Variante und die am meisten eben uns Sorgen bereitet. Die Daten werden von dem User eigentlich selbst eingegeben, weil ihm da das gesunde Misstrauen fehlt, zu sagen, habe ich jetzt überhaupt zu erwarten, dass die Bank mich anschreibt? Ist das normal? Dann natürlich auch gleich auf den Link geht, der da drin ist, der mich vermeintlich komfortabel zur Seite der Bank, wie aber schon Sie festgestellt haben, eine gefakte Seite ist. Der Anschein der Seite ist korrekt. Manchmal gibt es, früher gab es kleinere Details, wo man es erkennen konnte, Rechtschreibfehler, schlechtes Deutsch. Da sind die Täter mittlerweile aber sehr gut geworden und können die Daten, die Seiten wirklich gut kopieren.
Das sind keine guten Nachrichten.
Ja, wir kommen ja später sicherlich noch auf das, was kann der Bürger tun. Also man kann schon was tun. Mhm. Erstmal das Wissen ist natürlich wichtig und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn Sie sagen, keine guten Nachrichten, dann erschreckt es vielleicht auch erstmal. Vielleicht wird man dann auch aufmerksamer.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass Sie die Kinder und die Jugendlichen auch besonders im Blick haben. Wenn es jetzt aber um Bankdaten geht oder ich habe zum Beispiel auch das Thema Cyber-Grooming im Kopf, also dass jemand auf Facebook mich so lang umgarnt mit einem schönen Foto und netten Sprüchen, bis ich bereit bin, dieser Person vielleicht auch Geld zu überweisen. Das sind ja eher Straftaten, die auf Erwachsene zielen. Also
Sind denn jetzt eher Kinder und Jugendliche oder Erwachsene gefährdet?
Im Großen und Ganzen muss man sagen, der Täter weiß ja gar nicht, wer am anderen Ende sitzt. Sicherlich kann er sich auf Plattformen bewegen, wo er sagt, da werde ich Kinder erwarten. Wir haben Täter, die auf so Kinderchat-Plattformen wie zum Beispiel knuddels.de sich bewegen, um da eben, wie Sie schon geschildert haben, an Kinder sich ranzumachen, ranzunähern, vielleicht Bilder zu bekommen oder vielleicht sogar Treffen zu organisieren. Das hat man auch, ja, das hat man. Dieses Phänomen, wir nennen es den Romance-Scamming, gibt es auch im Erwachsenenbereich, wo auch viele möglicherweise auch durch Corona bedingt einsam waren, konnten nicht rausgehen, waren dann im Netz unterwegs, haben dann einen netten Chat angefangen mit einem Arzt oder General irgendwo im Ausland, der momentan aber auf seinem Geld sitzt oder nicht drankommt und dann das Opfer so weit beeinflusst, und das machen die wirklich gut, die Täter. Ich höre immer wieder, ja, das passiert doch nur den Dummen. Auf keinen Fall. Also das sind wirklich Leute, die da sehr sensibel normalerweise sind. Aber dann, wenn es vielleicht ans Herz geht, schaltet der Verstand aus.
Ans Herz oder wenn man das Gefühl hat, man wird in die Enge getrieben, vielleicht auch Erpressung oder emotionale Erpressung dann auch. Aber Herr Schlemmer, kann man denn beziffern, wie hoch der Schaden ist, der durch Cyberkriminalität entsteht?
In unserer Statistik weisen wir da auch einen Schaden aus. Also Bayern hat 2020 rund 17 Millionen Euro an Schaden gehabt.
Wow.
Für Unterfranken waren es 950.000 Euro. Jetzt muss man aber wissen, dass dieser Schaden der Vermögensschaden ist, das Geld, das geflossen ist. Betroffen ist hier der Schaden noch nicht, wo möglicherweise Computersysteme ausgetauscht werden mussten, wo ein Image-Schaden vielleicht von einem Unternehmen zu beklagen ist. Diese Schäden, die können wir nicht beziffern. Das ist also reiner Schaden, der an Lösegeld oder an Erpressung geflossen ist oder abgeflossen ist aufgrund von betrügerischen Mails.
Da ist jetzt Cyber-Grooming und so auch mit dabei?
Cyber-Grooming entsteht kein finanzieller Schaden in der Regel. Das sind eben so Betrugsdelikte dabei, okay. Sind DDoS-Attacken drin beispielsweise, wo Lösegeld gefordert wird. Da sind Krypto-Malware drin.
Okay, okay. Herr Weide, in Ihrem Bereich entstehen ja auch Schäden. Also Sie haben ja den Blick auf die Wirtschaft.
Ja, richtig. Also im Endeffekt kann man formulieren, dass nach den Zahlen, die wir kennen aus unserem Unternehmensnetzwerk, dass eine Schadenshöhe, die ist unter Vorbehalt, bei ca. 60 Milliarden Euro Stand heute liegt für roundabout, sagen wir mal 2021. Das ist aber noch nicht so ganz gefestigt.
War das jetzt nur für Deutschland?
Das ist eine Schätzung der Industrie gewissermaßen. Wenn man jetzt mal schaut, innerhalb dieser Netzwerke haben wir ja auch Polizeidirektionen mit an Bord. Und dort habe ich eine Zahl vorliegen, dass roundabout 100.500 Fälle zum engeren Cybercrime gezählt werden, Stand heute. Das heißt also, in 2018 hatten wir 87.000 roundabout. Das heißt also, wir haben einen Zuwachs von 15% kann man ungefähr überschlagen, über 2 Jahre, also eine stetige Wachstum. Und der Branchenverband der Bitkom schätzt unter anderem für 2019 mit roundabout 100 Milliarden Euro. Und da ist jetzt gewissermaßen inbegriffen Lösegeldzahlungen eventuell.
Warum unterscheiden sich denn die Zahlen so sehr? Also wir haben 60 Milliarden auf der einen Seite deutschlandweit und auf der anderen Seite 17 Millionen bayernweit. Das ist ja ein riesiger Unterschied.
Ist aber ganz klar zu erklären. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, wir haben eine hohe Dunkelziffer. Viele Unternehmen kommen gar nicht zur Polizei und zeigen das an. Und aus diesem Grund ist auch der hohe Schaden der Unterschied zu erklären.
Genau, wobei das jetzt auch Zahlen sind, die das BKA zum Beispiel in einer Pressemitteilung von 2020 mitgeteilt hat, offiziell. Und das sind natürlich über alle Länder, Kommunen, kumuliert dann auch die entsprechenden Ergebniswerte, kann man formulieren.
Und Herr Weide, sind da jetzt nur große Firmen im Visier der Angreifer oder kann das auch ein ganz kleinen Unternehmer, Zwei-Mann-Betrieb, kleine Arztpraxis auch treffen?
Pauschal kann man nicht sagen, dass es nur die Großen trifft per se, sondern auch mittelständische Unternehmen, Kleinstunternehmen, auch den Bäcker um die Ecke, der am Ende des Tages nur in Anführungszeichen seine Brötchen verkaufen möchte, aber in der hinteren Ecke eine Fritzbox stehen hat, die über Voice-over-IP mit dem Internet kommuniziert. Und wenn er jetzt seine Brötchenlieferung vielleicht nicht entsprechend aufgeben kann in der Zentrale, kann er vielleicht noch den Restbestand abverkaufen. Aber im Endeffekt kann es heute jeden treffen, jeder, der einen Internetanschluss hat, jeder, der ein Mobiltelefon, Smartphone zum Beispiel hat, steht hier auch mit einem Bein gewissermaßen im Internet, ruft seine E-Mails ab, erledigt Tätigkeiten des täglichen Bedarfs, Bestellungen aufgeben etc. Und jetzt hat man immer auch den Computer per se zu Hause im Blick, aber auch ein Mobildevice ist natürlich gefährdet. Und was dort, was mir auffällt persönlich, ist, dass dort natürlich auch entsprechende Schutzsoftware fehlt, um natürlich solche Gefahren bestmöglich abzuwehren, gar nicht aufkommen zu lassen. Aber per se kann es jeden treffen, egal welche Größe, egal welche Bildungsschicht, hat ja Herr Schlimmer schon darauf hingewiesen. Also jeder ist davon betroffen.
Okay, okay. Und was mich jetzt auch noch so irgendwie fuchst, weiß man denn was über die Täter? Also wer macht sowas und warum? Also Herr Schlemmer, Herr Weide, was wissen Sie über die Täter?
Ja, ich habe leider ja gesagt, wir haben nur 35% der Taten geklärt, also wo wir auch wissen, wer der Täter ist. Und hinzu kommt noch die hohe Dunkelziffer. Was kann man über den Täter sagen? Er ist skrupellos und will ans schnelle Geld, im Großen und Ganzen. Und überwiegend männlich. Aber mehr kann man über die Täter eigentlich nicht sagen.
Also es kommt wirklich auch auf den Einzelfall drauf an. Ich würde es nicht pauschal formulieren, dass es nur eine Tätergruppe ist. Ich gehe eher davon aus, dass es Organisationen sind, die in gewissen Interessensbereichen zusammenarbeiten. Mir sind auch Fälle bekannt, wo ich im Darknet entsprechende im Neudeutschen Services genannt, also so als würden Sie zum Autohändler fahren und sagen, ich möchte gerne einmal mein Auto zur Inspektion bringen, dann kann ich dort entsprechende Services, Dienstleistungen einkaufen für entsprechendes Entgelt und kann mir gewissermaßen vorgefertigte Skripte beziehen, die ich dann eigentlich nur noch gegen eine entsprechende IP-Adresse, jetzt wird es technisch, also eine Identifikation im Internet, und am Ende des Tages dann versuche, dort meinen, sage ich mal, Gewinn abzuschöpfen, in irgendeiner Art und Weise.
Das heißt, man muss noch nicht mal mehr handfester Hacker sein und kann schon kriminell werden heutzutage.
Das ist richtig formuliert und auch eine sehr große Gefahr mittlerweile, weil einfach aus der Tatsache herausgesprochen, ich muss nicht mehr das Wissen haben über Vorgehensmodelle, Softwaremodellierung bis hin zu wo bekomme ich die Informationen her? Ich kriege sie meistens sogar auch auf dem Silbertablett präsentiert. Thema Phishing, E-Mail-Adressen abfischen, dass dann dort die entsprechenden E-Mail-Konten abgefischt wurden mit Zugangsdaten eventuell, die E-Mail-Adresse gekapert wurde und darüber dann die entsprechenden Schadsoftwaren verteilt werden, bis hin natürlich zu, dass ich genau die Informationen damit nutze.
Okay. Herr Schlimmer?
Was man noch dazu sagen kann, die Täter arbeiten meistens mit unbedarften Finanzagenten zusammen, um an das Geld zu kommen. Das sind Menschen, die meinetwegen auf Jobangebote eingehen, in der Hoffnung, da Geld zu bekommen, ein Konto zur Verfügung stellen und Geld weiterleiten. Meistens sind ja die Bezahlungen dann auf deutsche Konten und wenn die Polizei dann bei dem Kontoinhaber erscheint, fällt er aus allen Wolken und gibt also an, er hat doch eigentlich bloß Geld weitergeleitet, aber das ist strafbar. Dieses Geld, das nennt sich Geldwäsche.
Geldwäsche, ja.
Das ist strafbar und das wissen viele nicht.
Da. Ja. Das gab es ja auch schon früher, ja. Hat sich jetzt einfach nur weiterentwickelt mit der Technik wahrscheinlich dann. Ne?
Ja.
Jetzt ist das Wort Hacker schon gefallen und Herr Frisch, das ist Ihr Stichwort. Also zumindest eins Ihrer Stichwörter. Also da müssen wir jetzt nochmal genauer drüber sprechen. Also was genau ist eigentlich so ein Hacker? Also wir hatten vorhin schon mal gesagt, es gibt vielleicht auch Menschen, die einfach nur kreativ mit Code umgehen und deswegen noch lange nicht kriminell sind. Was wissen Sie denn über Hacker? Und wo sitzen die? Und sind die wirklich alle nur in Russland, was man im Moment alles so hört? Was erzählen Sie mal?
Ja, also klassisch unterscheidet man bei Hackern zwischen in Anführungszeichen guten White Hat und bösen Black Hat. Ja, die sitzen erschreckend oft alleine in ihren Kinderzimmern sogar, sind aber auch international und gerade im Osten, muss man jetzt schon sagen, bandenmäßig oder sogar staatlich organisiert. Diese Leute müssen eigentlich als das bezeichnet werden, was sie sind. Das sind Cyberkriminelle und keine Hacker. Also für mich sind Hacker und Hexen, die weibliche Form, im Gegensatz dazu eigentlich ganz exzellente Menschen, die nach strengen ethischen Grundwerten handeln. Bereits vor 40 Jahren hat Wau Holland bei der Gründung des Chaos Computer Clubs diese Regeln aufgestellt und dann auch schon begonnen, den Begriff Hacken weiter zu fassen als nur das Eindreschen auf Computertastaturen. Ich finde, man kann ebenso gut mit einem Lötkolben, einer Nadel oder einem Kochlöffel hacken. Wir deuten das heute als kreativen Umgang mit allen möglichen Kulturtechniken.
Stimmt, ich kenne es als IKEA-Hack zum Beispiel. Ja.
Ja, oder Lifehacks.
Lifehack, ja. Klar, ja, ne? Riesenthema, nächster Podcast. Okay. Wissen Sie denn, was in welchem Auftrag die Hacker handeln, beziehungsweise also die Black Hats, oder was die Motivation ist? Also geht es da wirklich nur, wie der Herr Schlemmer gesagt hat, um Geld?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass kriminelle Vereinigungen und Regime wie zum Beispiel Nordkorea mit solchen schon erwähnten Verschlüsselungstrojanern zum Beispiel arbeiten, um Lösegeld für Daten von westlichen Unternehmen zu erpressen und einfach auch Devisen zu beschaffen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die das aus reinem Eigeninteresse, wirtschaftlichem Interesse machen. Staatliche Akteure können auch auf die Sabotage von kritischen Infrastrukturen abzielen, also beispielsweise Regierungswebsites oder Versorgungsbetriebe. Wir sehen das aktuell im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Ukraine auch. Ja. Mhm. Und zur Überprüfung ihrer IT-Sicherheit oder der Datenrettung nach solchen Attacken werden dann von Behörden oder Firmen hochbezahlte White-Hat-IT-Sicherheitsexpertinnen gebraucht. Ja. Und Koryphäen aus den Reihen vom Chaos Computer Club werden inzwischen sogar vom Bundestagsausschuss angehört.
Haben wir da genug? Also haben wir genug Fachleute, die wirklich wissen, wie man sich gegen sowas wehren kann?
Also ich würde sagen, definitiv nicht, wie man sieht. Ja. Ah, okay. Es gibt ja ständig wieder neue Attacken. Also viele Hackerinnen haben auch einfach großen Spaß dran, ehrenamtlich Sicherheitslücken aufzuspüren. Das Kollektiv Zerforschung hat kürzlich etwa gravierende Probleme bei Lieferdiensten, bei Corona-Testanbietern und der Luca-App aufgedeckt. Also es gibt durchaus Leute, die das gerne machen.
Das Kollektiv Zerforschung?
Ja.
Ah ja, muss ich mal googeln. Man hat ja immer so dieses Gefühl, naja, mich wird es schon nicht treffen, weil, keine Ahnung, ich bin vielleicht nur die kleine Bäckerei an der Ecke. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Kriterien, nach denen sich die Hacker ihre Opfer aussuchen, oder ist es wirklich Zufall?
Also es gibt Methoden, bei denen quasi das gesamte Internet permanent auf Sicherheitslücken gescannt wird und dann offene Systeme automatisiert mit Anmeldeversuchen attackiert werden. Und bei einem kleinen Prozentzahl ist halt was offen und da kommen die dann rein und machen weiter. Genauso können zum Beispiel E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten massenhaft abgesetzt werden an irgendwie gesammelte Adress- oder Nummernlisten. Und der ein oder andere beißt dann eben bei sowas an. Das ist dann relativ unspezifisch, funktioniert aber trotzdem. Und dann gibt es natürlich ganz gezielte Herangehensweisen. Wenn man einen bestimmten Betrieb beispielsweise schaden möchte, dann wird dann auch beispielsweise vorgegeben, man sei ein Vorgesetzter oder ein Geschäftspartner und dann wird eben auf diese Art und Weise jemand dazu verleitet, irgendeinen Link anzuklicken, eine Datei zu öffnen und schwupps ist man in dem System drin oder man hat sich eben eine Überweisung eines großen Geldbetrags ergaunert.
Jetzt hatten wir es gerade davon, von den Experten, gute und schlechte, woher haben gute und schlechte Hacker eigentlich ihr großes Wissen?
Ja, ganz viel ist dabei autodidaktisch oder spielerisch erworben. Das Handwerkszeug gibt es natürlich auch durch einschlägige Informatik- oder Ingenieurstudiengänge. Die Polizeien, aber auch die Bundeswehr und unsere Geheimdienste versuchen ja aktiv immer, Sicherheitsexperten zu rekrutieren. Allerdings tun sich viele Hacker-KollegInnen dabei sehr schwer, für die Exekutive zu arbeiten.
Ah, okay. Sind dann doch unterschiedliche Welten, denke ich mir. Ne? Aber ja, das frage ich mich halt auch. Also wenn man jemanden hat, der in seiner Freizeit wirklich immer reinbuttert und dann quasi sein eigenes Wissen vermehrt, kann das denn die Polizei oder die Behörden, können die das jemals aufholen?
Ja, ist schwierig. Also warum viele Hackerinnen vielleicht gar nicht so gerne für die Polizei arbeiten mögen, ist, dass durchaus auch sehr, ja, ich sag mal, humorlos solchen kostenlosen Sicherheitsaudits gegenüber reagiert wird. Also da kommen dann schnell Anzeigen von Betroffenen, die sich eigentlich freuen müssten darüber, dass ihnen ihre Sicherheitslücken aufgezeigt wurden. Ja.
Herr Schlemmer, was sagen Sie dazu?
Also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir professionelle Hacker und Hexen, das gefällt mir, natürlich dazu gewinnen könnten, dass sie sich bei der Polizei bewerben und auf der guten Seite der Macht mitspielen. Das wäre natürlich schön. Was jetzt gerade geschildert worden ist, mit diesem humorlosen Anzeigen erstatten, da sind wir leider gebunden. Da gibt es eben das Legalitätsprinzip und da warne ich auch eben jeden Hacker davor, ohne mit den Betroffenen gesprochen zu haben, das System zu infiltrieren und zu untersuchen. Macht sicherlich Sinn und ist sicherlich auch irgendwo aus einem guten Antrieb heraus, wenn man es danach den Betroffenen sagt. Aber es ist halt schwierig. Wie gesagt, wir müssen dann mit einer Anzeige darauf reagieren. Es hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Humor haben, sondern einfach gesetzlich verpflichtet sind dafür.
Sie könnten das ja aber auch in Auftrag geben. Also es geht ja darum, dass quasi jemand sich hinsetzt und das System, in dem Fall der Polizei, auf Schwachstellen hin untersucht.
Also wir werden sicherlich nicht unser System von Hackern untersuchen lassen. Da denke ich, sind wir fachlich schon gut betreut. Aber jeder Firma ist es natürlich frei überlassen zu sagen, okay, ich beauftrage einen Whitehead-Hacker, dass er mal sagt, schau mal, ob du reinkommst. Dann wird ein Vertrag gemacht, dann wird es vereinbart, dann kriegt er auch sein Geld dafür. Und entweder schafft's und dann kann die Sicherheitslücke geschlossen werden, was dann gut ist, oder schafft's nicht, dann ist das System mehr sicher, dann hoffe ich, dass er trotzdem sein Geld bekommt.
Schafft es denn die Polizei, vor der Lage zu bleiben, also immer den Kriminellen einen Schritt voraus zu sein?
Nein, das geht schon deshalb nicht, weil der Kriminelle natürlich den ersten Schritt machen muss. Der Kriminelle sucht natürlich Schwachstellen und wir werden dann erst von dieser Schwachstelle erfahren, wenn eine Straftat angezeigt wird, möglicherweise. Mhm. Also insofern können wir ja auch dann erst reagieren. Fachlich sehe ich mich schon so auf annähernd gleicher Höhe, sage ich mal, mit den Hackern, also unsere Cyberkriminalisten. Zahlenmäßig könnten wir da noch ein bisschen nachlegen. Insofern wäre das natürlich schon ein Verbesserungspotenzial. So wie gesagt, wie viel IT-Kräfte haben wir denn wirklich? Aber wenn ich an unsere IT-Kriminalisten denke, die haben genauso studiert, die waren sicherlich genauso wissbegierig und haben genauso den Spieltrieb entwickelt, deswegen haben sie den IT-Beruf auch gewählt. Mhm. Und wie gesagt, die sind dann eben zur guten Seite der Macht gewechselt und haben gesagt, Mensch, ich arbeite für die Polizei. Muss man ja auch ehrlich sagen, wir haben finanziell vielleicht nicht so viel zu bieten wie ein Unternehmen in Frankfurt, ein großes Unternehmen, kann ich mir vorstellen. Aber wir haben doch gute Bezahlung und wir haben einen sicheren Job. Und wie gesagt, so ein bisschen das gute Gefühl, etwas Gutes zu tun, das können wir Ihnen auch noch geben.
Wir haben jetzt schon echt viel über Angriffe und über Gefahren gesprochen. Aber mich würde jetzt wirklich auch mal interessieren, wie wir uns selbst schützen können vor diesen ganzen Angriffen. Herr Frisch, ich hätte erstmal an Sie eine grundsätzliche Frage. Und zwar, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz. Muss ich denn als Privatperson nur meinen Rechner schützen oder wo sind noch so Einfalltore? Also mein Handy, mein Fernseher, meine Alexa, mein Staubsauger?
Ja, ja, dabei hört es noch lange nicht auf. Also heute kann wirklich jedes Produkt, was in Anführungszeichen smart ist, gegen seine Benutzerinnen gerichtet werden. Wir haben bei Überwachungskameras, Druckern, Türsprechanlagen, Thermostaten und ja tatsächlich Staubsaugerrobotern und sogar Glühbirnen das bereits ausgenutzt gesehen. Durch viele dieser Geräte können Leute in ihrer intimsten Privatsphäre angegriffen werden, vor allem wenn Kameras oder Mikrofone da eingebaut sind. Abgesehen davon werden solche Produkte auch häufig einfach zu nutzlosem Elektroschrott, wenn sich die Hersteller irgendwann entschließen, das zugrunde liegende Cloud-System abzuschalten. Muss man auch bedenken.
Dann sind die kaputt, also unnutzbar, ohne kaputt zu sein.
Richtig.
Aha. Ja, Müll. Ja, aber wie kann ich mich denn da schützen? Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich meinen Staubsauger zum Beispiel schütze.
Ja, erstmal kritisch gegenüber dem Einsatz und dem Kauf von solchen vermeintlich smarten Helferlein sein hilft. Was man auch immer wieder sagen muss, ist auf Handys, Computern regelmäßig die Sicherheitsupdates einzuspielen, ist sehr wichtig, weil wirklich permanent neue Sicherheitslücken gefunden werden. Software ist immer fehlerbehaftet und die werden mit der Zeit eben gestopft und sollten dann eben auch dementsprechend installiert werden.
Sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, dass die sich nicht automatisch runterladen? Also mein Telefon, ich dachte mir auch, das macht das automatisch, ne, bis mir mal jemand gesagt hat, du musst da schon auch noch selbsttätig werden.
Genau, je nachdem, wie es eingestellt ist. Und leider ist es auch so, dass die Hersteller oftmals nach einigen Jahren aufhören, Sicherheitsupdates für Handys zu liefern. Ist auch was, wo gerade die Gesetzgebung dran arbeitet, weil solche alten Geräte eben ja, sehr anfällig sind. Was auch noch total wichtig ist, ist, dass man für jeden Dienst, für jeden Shop, jede Website ein eigenes Passwort, ein sicheres Passwort verwendet, ein langes. Das ist unglaublich schwierig, mit sowas zu hantieren und deswegen gibt es sogenannte Passwortmanager. Also das empfiehlt sich wirklich. Dann muss man sich nur noch ein langes, sicheres Passwort merken und darin sind dann alle anderen einmaligen, komplizierten, langen Passwörter gespeichert, sodass eben, wenn ein Cyberkrimineller Zugriff auf ein Konto erlangt, er nicht eben das Passwort für alle anderen Konten auch weiß. Mhm. Es gibt daneben auch noch eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Die sollte man benutzen, wenn der Dienst das zur Verfügung stellt. Und da wird eben zusätzlich zum Passwort auch noch ein zweites Merkmal, wie zum Beispiel eine Einmal-PIN per Mail oder SMS dann noch dazukommen. Ganz wichtig ist es, die Finger von sogenannten Raubkopien zu lassen. Denn wer nach sowas unbedarf sucht im Internet, der fängt sich quasi garantiert irgendeine Malware ein. Also Filme, eine Schadsoftware, ja, Filme oder Anwendungssoftware. Stattdessen sollte man lieber auf eine freie Software zurückgreifen, also beispielsweise LibreOffice anstatt Microsoft Word. Kann das Gleiche, ist genauso zu benutzen und ist eben frei und kostenlos verfügbar. Wenn man beim Betriebssystem auf ein Linux setzt anstatt Windows, dann bietet man grundsätzlich schon mal eine geringere Angriffsfläche, weil sich eben die normalen Cyberkriminellen sozusagen auf Windows spezialisiert haben, weil es eben der Normalfall ist.
Wenn ich jetzt aber einen Apple-Rechner habe, bin ich nicht automatisch auf der sicheren Seite?
Würde ich nicht sagen, nein.
Schade, ja. Sie haben jetzt kurz Malware erwähnt, dann habe ich Sie abgewürgt. Was ist eine Malware?
Also es ist eigentlich ein Überbegriff für Schadsoftware. Das kann jetzt ein Verschlüsselungstrojaner zum Beispiel sein, mit dem Daten sozusagen weggesperrt werden und dann erst gegen eine Lösegeldzahlung in einer Kryptowährung zum Beispiel wieder freigegeben werden. Oder das kann auch einfach ein Viper sein, der einfach aus Bösartigkeit alles löscht. Oder, ja.
Meine Firewall sollte auch immer oben sein?
Ja, das ist so eine Sache. Die kann helfen, muss sie aber nicht.
Okay. Herr Schlemmer, würden Sie da noch was ergänzen wollen?
Man sollte sich informieren vor allem. Also Herr Frisch hat es schon sehr gut gesagt, welche Möglichkeiten es gibt. Diese Möglichkeiten sind sicherlich nicht erschöpfend, sondern gibt es noch einiges. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall informieren. Was ich immer rate, ist, Newsletter vom BSI sich anzumelden. Der BSI hat immer recht gute Informationen, wo denn neue Sicherheitslücken offen sind, wie man darauf reagieren kann. Und was ich natürlich als Polizei empfehle, ist unsere Internetseite polizei-beratung.de. Da sind auch immer viele Hinweise, wie denn die Täter agieren, um einfach als Bürger sensibel zu sein und ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen. Viele denken, ja, was will er denn jetzt mit meinen Daten? Da kann er doch nichts anfangen damit. Doch, der kann sehr wohl was damit anfangen. Der hat sich da vorher schon Gedanken gemacht, was damit passiert. Also diese Sensibilität und dieses gesunde Misstrauen, das ich eigentlich ungern sage, weil ich eigentlich ein vertrauensseliger Mensch bin, aber dennoch muss man da misstrauisch sein.
Mhm. Herr Weide, würden Sie da was ergänzen wollen? Weil was sollten denn Arbeitgeber tun, um ihre Firmen zu schützen? Geht es da wirklich nur um die Technik oder müssen die auch beim Mitarbeiter, beim Faktor Mensch ansetzen?
Per se muss man formulieren, dass Unternehmen natürlich ganz klar den Faktor Mensch, den Mitarbeiter im Fokus haben sollten, weil genau das, wie wir es jetzt gerade auch in unserer Gesprächsrunde festgestellt haben, natürlich auch ein großes Einfallstor sein kann und auch wird. Das heißt also, im Endeffekt, um es mal aus einer unternehmerischen Perspektive zu betrachten, geht es also darum, die Prozesse, die ablaufen, Wareneingang, Warenwirtschaftssysteme etc. genau unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, wie sind die Prozesse Stand heute aufgebaut in meinem Unternehmen, welche Einflussgrößen, welche Schutzziele habe ich, gerade auch im Hinblick auf der Cloudifizierung oder Thema Cloud, also ich habe ausgelagerte Businessprozesse, die dann in der Cloud laufen, nicht mehr bei mir zu Hause in der eigenen IT-Umgebung, also sogenannt On-Premise. Und genau diese Interaktionen sind natürlich diese Herausforderungen Stand heute, diese sicher zu gestalten, weiter zu schärfen. Aber der Mensch und der Mitarbeiter im Unternehmen muss auch sensibilisiert werden im Hinblick auf, dass die Awareness geschaffen wird, also das Wissen darüber, dass genau ich eine Sicherheitslücke sein kann. Ich muss darauf trainiert werden am Ende des Tages, genau wie wir es schon formuliert haben, die entsprechenden Angriffe zu identifizieren, sei es Malware-Angriffe durch einen kompromittierten Internetlink zum Beispiel, bis hin zu, dass ich mir selber bewusst bin, dass ich nicht gerade auf einer Gartenparty war letztes Wochenende und auf einen Link hinter dem Bild gewissermaßen klicke. Das gilt es eigentlich zu erkennen in meiner kompletten, ich nenne es immer 360-Grad, Sicherheitsbetrachtung des Unternehmens im Fokus zu behalten. Und natürlich, wenn ich erkenne, ich habe dort Schwachstellen, ich erkenne also, ich habe hier das Schutzziel noch nicht erreicht, den Mitarbeiter entsprechend zu trainieren, dann natürlich auch auf entsprechende externe Ressourcen, also Schulungsmaßnahmen zurückzugreifen, aber auch ich würde es anders formulieren, auch in Richtung Penetrationstest. Also das heißt wirklich zu sagen, es werden wiederkehrende Prüfungen durchgeführt, die sind angekündigt, unangekündigt. Das kann zum Beispiel Whitehacking sein. Das können auch gewissermaßen dann wiederkehrende Schulungen sein, zu sagen, ich habe die entsprechende Awareness geschaffen im Hinblick auf, ich kann mich sicherer fühlen. Und am Ende des Tages geht es ja auch um unser eigenes Schutzbedürfnis. Mhm.
Noch mal ganz konkret auf diese Mails gefragt, die ja jeder von uns jeden Tag im Postfach hat. Ne? Gibt es denn so eine Faustregel, woran man erkennen kann, die ist jetzt schlecht? Weil zum Beispiel aus meinem beruflichen Alltag, da ist es ganz normal, dass ich Mails von Absendern bekomme, die ich nicht kenne. Gibt es denn trotzdem noch was, worauf ich achten kann?
Also ich würde auf jeden Fall Anhängen in Mails grundsätzlich nicht vertrauen und auch Links nicht vertrauen. Vor allem, wenn das was ist, was man eben nicht erwartet. Wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ich schicke dir was und dann kann man den Anhang, denke ich, bedenkenlos aufmachen, auch wenn das jetzt zum Beispiel eine ZIP-Datei oder ein Word-Dokument ist. Aber wenn man jetzt von Unbekannten unaufgefordert irgendeine, am schlimmsten ist natürlich eine ausführbare Datei, eine Programmdatei oder auch Office-Datei erhält, dann die sofort unbesehens löschen. Links, wenn sie denn von der Bank oder so kommen, unerwartet, auch grundsätzlich erstmal sehr skeptisch gegenübertreten. Am besten alles, was irgendwie zur Eingabe von einer Benutzererkennung auffordert, ignorieren. Die werden sich im Zweifelsfall nochmal melden, wenn es wirklich wichtig ist. Ansonsten zum Beispiel eine Banking-Webseite nur über die Bookmarks, also über die Lesezeichen im Browser ansurfen und nie über einen Link in einer Mail. Das hilft, denke ich, schon mal. Man erkennt auch normalerweise die Adresse des Link-Ziels unten links in der Statuszeile, wenn man da nur mit dem Mauscursor drüber fährt. Und oftmals sind es dann schon ganz komische sogenannte URLs, also Adressen, die einen stutzig machen sollten.
Ja, stimmt. Das habe ich schon mal gehört, mit der Maus über den Link und dann kommt unten links, wo der Link wirklich hinführt, weil man kann ja hinschreiben, keine Ahnung, das kann man ja in der Mail so einstellen, www.hasenkopf.de und unten steht dann was ganz anderes.
Ja, genau.
Was man gewissermaßen auch noch, wenn ich Herrn Frisch ergänzen darf, auch machen kann, ist, wenn man Links in einer E-Mail sieht, dann kann man die markieren, kopiert diese und legt sie in einen Texteditor zum Beispiel, der per se keinen Hyperlink direkt erkennt, sondern wirklich ASCII-Zeichen, also Plaintext-Wiedergabe ist, und prüft dann, stimmt der Link, der mir angezeigt wurde, im eigentlichen E-Mail-Format zu dem, was ich eigentlich am Ende des Tages ausführen möchte. Und dann sieht man relativ schnell, dass das möglicherweise gar nicht zusammenpasst. Also wie Herr Frisch schon formuliert hatte, dann steht hinten dran Hokus Pokus, um es mal so zu formulieren. Und das ist schon das erste Anzeichen dafür, dass es kompromittiert ist.
Ja, okay. Herr Frisch, mir stellt sich da jetzt die Frage, ob wir dann überhaupt vielleicht mehr lernen müssten, ob wir alle vielleicht mehr wissen und lernen müssten über das Thema, und damit wir uns besser schützen können.
Ja, das müssten wir definitiv, weil Medienkompetenz und Informatik sozusagen Schlüsselqualifikationen für die Teilhabe an Gesellschaft und Demokratie im Digitalzeitalter sind.
Teilhabe, ganz wichtiges Stichwort, ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sich denkt, Mann, ich habe da ganz schön große Lücken, ich würde da gerne fitter werden und mich besser schützen. Herr Schlemmer, Sie hatten jetzt schon mal diesen Newsletter erwähnt vom BSI. Gibt es denn in Aschaffenburg noch andere Möglichkeiten, wie man ja, sich da selber ein bisschen fitter machen kann? Kann man bei Aschaffenburg e.V. einfach vorbeikommen und sich was erklären lassen? Gibt es Kurse? Gibt es irgendwas?
Also die Polizei bietet immer wieder mal Präventionsveranstaltungen an. An der Unternehmerseite arbeiten wir zum Beispiel mit der IAK und dem digitalen Gründerzentrum auch zusammen, haben dort auch Kurse für Unternehmen gemacht, beziehungsweise Vorträge. Ja. Im privaten Bereich sind wir natürlich immer dankbar, wenn es Organisationen gibt, Vereine gibt, die sagen, das ist bei uns ein Thema, da haben wir Interessenten. Da können Sie gerne auf uns zukommen, auf meine Dienststelle. Da können wir einen Vortrag eben dementsprechend organisieren. Das machen wir sehr gerne. Unsere Erkenntnis ist nur immer leider, die, die zu den Vorträgen kommen, sind sowieso schon sensibilisiert. Sondern die, die es eigentlich betreffen sollte, die sagen, mir kann sowas nicht passieren, ich bleibe daheim. Also da ruhig ein bisschen Werbung machen, auch dir kann das passieren, hör dir das an und sei misstrauisch. Da ein bisschen Werbung machen.
Mhm. Herr Frisch, fällt Ihnen was ein?
Ja, also der Makerspace Aschaffenburg e.V. ist natürlich ein Tummelplatz für Leute mit einschlägigen Kenntnissen. Und hier im Digitalladen geben unsere ehrenamtlich wöchentlich eine Mediensprechstunde für SeniorInnen.
Ach, das machen Sie?
Ich mache das nicht persönlich, nein.
Aber großartig. Also da kann ich dann, wenn ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, kann ich vorbeikommen und mein Handy zum Beispiel mitbringen und checken lassen. Ob
ich glaube nicht, dass es eine Altersgrenze gibt.
Ah, gut.
Ja, wir hatten auch schon vor der Pandemie monatliche Thementage und möchten dabei in Zukunft auch mal auf IT-Sicherheit eingehen, wenn wir das fortsetzen. Ja. Was übrigens auch noch erwähnenswert ist, finde ich, ist, dass manchmal ja, vorgegeben hilfreiche Anrufer bei einem zu Hause klingeln und einem den PC reparieren möchten oder da irgendwelche Dinge warten unter der Vorgabe, sie seien von Microsoft. Wenn da jemand anruft, so einen Callcenter, dann bitte nicht drüber freuen, oh juhu, der bringt meine IT auf Vordermann, sondern sofort auflegen, weil diese Menschen nämlich auch Betrüger sind. Die wollen also den PC dann übernehmen und eben ja, Geldüberweisungen oder sowas tätigen.
Meine Mutter hatte neulich so einen Anruf. Hätte die das anzeigen müssen?
Sie hätte es anzeigen können. Ah, okay. Sie ist nicht verpflichtet dazu, es anzuzeigen, aber sie kann es anzeigen natürlich.
Okay. Jetzt haben wir ganz schön lange gesprochen und haben, also ich habe sehr viel Neues erfahren und muss jetzt dringend mal an meinen Rechner. Ich habe auch den Eindruck, man könnte noch ziemlich lang weiterreden, aber ich glaube, für jetzt sollten wir einen Abschluss finden und vielleicht machen wir das mit einer letzten Frage, die ich gerne an Sie alle stellen würde. Und zwar nach allem, was wir jetzt gehört haben, ist für Sie persönlich das Internet mehr Fluch oder mehr Segen? Herr Schlemmer, vielleicht frage ich erstmal Sie.
Also ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Das Internet ist für mich schon ein Segen. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich allgemein von der Technik, jetzt rede ich mal nicht nur von dem Internet, von der Technik nicht so sehr einnehmen lässt, sondern sie eher benutzt zu richtigen Zwecken, dass man mal den Verstand einschaltet, dass man mal überlegt, muss ich jetzt diese Technik wirklich haben? Brauche ich diesen Bluetooth-gesteuerten Staubsauger-Roboter überhaupt? Oder kann ich mal darauf verzichten, auch aufgrund von Nachhaltigkeit, dass man einfach mal sagt, gut, das Handy, das ist noch gut, das kann ich noch eine Zeit lang benutzen und nicht immer die neueste Technik mit reinschleppen, mit der man sich vielleicht gar nicht auskennt. Und ich wäre ganz froh, wenn uns auch die Regierung jeweils die Instrumente in die Hand gibt, um hier auch dem Täter auf der Spur bleiben zu können. Und damit wir die 35% doch noch etwas erhöhen, wäre mir ein großes Anliegen, noch immer offen auch über die Verbindungsdatenspeicherung zu reden, die für die Polizei immens wichtig ist.
Herr Stein, Fluch oder Segen?
Also für mich persönlich auf jeden Fall Segen. Allerdings finde ich es auch wichtig, dass wir weiterhin in einer analogen Welt leben und das Internet einfach nur ein Hilfsmittel ist, um uns das Leben in der analogen Welt vielleicht im einen oder anderen Bereich ein bisschen schöner, einfacher oder noch lebenswerter zu machen.
Herr Weide, Sie haben die 60 Milliarden Schaden ins Gespräch gebracht und ich frage auch Sie, Fluch oder Segen?
Ich sage beides, also sowohl Fluch als auch Segen. Segen im Sinne von, wenn man aus der Wirtschaft heraus betrachtet, die Verkettungen der Lieferketten hinsichtlich Datenaustausch. Vieles ist heute gar nicht mehr möglich ohne Kommunikation über das Medium Internet, über digitale Wertschöpfung, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, meine Großmutter hat immer zu sagen gepflegt, jedes Ding hat seine zwei Seiten, Pro und Contra ausgedrückt. Klar, ich kann auch gute Technologie missbräuchlich nutzen, einsetzen. Und am Ende des Tages muss jeder für sich entscheiden, ob er damit leben möchte oder nicht. Deswegen sage ich, es ist beides, aber ich sehe auch die Vorteile. Und so wie es auch in der analogen Welt gewissermaßen an die Tür gehe oder zumindest über eine Videokamera schaue, wer vor der Tür eventuell steht, vielleicht nicht jedem Tür und Tor öffnen. Und eine Anmerkung noch an der Stelle, was wir ein Stück weit außer Acht gelassen haben, ist das ganze Thema um Virenschutz. Ganz gleiches Beispiel, auch nochmal zum Thema Fluch und Segen, dass einfach, bevor etwas aufgemacht wird, schon ein Virenscanner drüber geschaut hat. Ist bei mir diese Woche auch passiert, 5-mal, dass entsprechende Software angeboten wurde, gewissermaßen über einen Link. Und dieser Link war kompromittiert und auch entsprechende Datei angehängt, die ein Virus, also Ransomware sogar hatte. Und mein kleines Pop-up rechts unten sagte dann, Achtung, E-Mail wird direkt gelöscht.
Okay. Ja, sehen Sie, Herr Weide, ich habe doch gerade gesagt, wir könnten noch ewig weiterreden. Also es ist einfach ein, ja, für den Laien vielleicht das Fass ohne Boden, das Gefühlte. Sie als Experten wissen, was man tun kann und haben uns da jetzt ja auch schon ein bisschen Einblick gegeben in der letzten Stunde. Aber ganz am Schluss wollte ich nochmal den Herrn Frisch fragen, Fluch oder Segen, weil ich mir ehrlich gesagt auch heimlich erhoffe, dass Sie jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen aufs Positive auch gucken.
Ja, natürlich. Also für mich ist das Internet definitiv ein Segen. Ich habe im Internet meinen Partner kennengelernt vor über 20 Jahren. Ich habe ganz wunderbare Menschen dort kennengelernt. Das Internet ist ein Tor in ein Wunderland voller Kreativität und ganz fantastischer Menschen und Dinge, die man dort eben kennenlernen kann und an denen man sich beteiligen kann. Es bringt Völker zusammen und Leute auf der ganzen Welt miteinander. Das ist also was, was eine absolut einmalige Chance für die Menschheit ist in kultureller Hinsicht und darüber freue ich mich sehr.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und wünsche uns allen viel Erfolg dabei, die Chancen des Internets zu entdecken und die Gefahren in den Griff zu kriegen.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.